Ich habe wieder eins gefunden, ein Himmelreichsprinzip. Wobei es diesmal nicht ganz so sicher ist. Und zwar das Prinzip Mann und Frau. Für die, die es vielleicht moderner möchten, Frau und Mann. Und ich möchte euch einen Bibeltext lesen. Der steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 20, ab Vers 27. Und ich werde diesen Bibeltext zwischendurch kommentieren, damit wir gemeinsam mal hineingenommen werden in diese Art zu denken und zu verstehen und dass wir ihn gleich von Anfang an schon eine Chance haben, auch den so einzuordnen, wo ich denke, dass es gut ist, auch zu wissen. Ich lese. Es kamen aber einige der Sadduzäer herbei, die einwenden, es gäbe keine Auferstehung. Und fragten Jesus und sagten, bis dahin. Ja, also da haben wir in Israel jetzt ein Treffen und wir können uns vorstellen, Jesus steht dort und es kommen einige Sadduzäer herbei. Was sind Sadduzäer? Sadduzäer sind Leute, die den jüdischen Glauben sehr ernst genommen haben und die ihn so original wie möglich überliefert wissen wollen. Das sind Leute, die sie also auf die Tora gründen, in erster Linie auf die 5 Bücher Mose. Im Gegensatz zu anderen Gruppen, da gab es zum Beispiel die Gruppe der Pharisäer, die sehr, sehr viel gelernt hatten, auch aus der ganzen Geschichte des Volkes, und die haben auch die ganzen Propheten mit drin, über das babylonische Exil hinausgehend und die ganzen Erfahrungen, die dort gemacht wurden, sind auch in ihrem Wissen mit eingeflossen. Und so haben wir also jetzt zwei Gruppen, die Gruppe der Sadduzäer, die Mose treuen, und die Gruppe der Pharisäer, ebenfalls Schriftgelehrte, das sind Leute, die sich wirklich gut auskennen, die von Herzen auch forschen und es sehr ernst meinen, die all diese gesamte, ich sage mal, Kirchengeschichte mit einbeziehen in ihr Wissen. Und so ungefähr können wir das auch mal aufs Christentum übertragen. Da gibt es Leute, die wollen das Christentum so original wie möglich halten. Ich würde mal sagen, unsere Gruppierungen tendieren dahin. Wir schauen in die Bibel, in das Neue Testament, lesen, was geschrieben steht über Jesus und was er getan hat und was er für uns bedeutet und nehmen das für uns an und es reicht uns. Wir brauchen dazu keine Kirchengeschichte. Und nun gibt es zum Beispiel die katholische Kirche oder die orthodoxe Kirche, bei denen fließt die gesamte Geschichte der Kirche auch mit ein in den Erfahrungsschatz. Und so sind für die auch wichtig, zum Beispiel die Konzilien, die gewesen sind, die Beschlüsse, die man gefasst hat. Und alles wird irgendwann so ein großer Haufen, dass er unübersehbar wird und auch schwer zu handeln. Und irgendwann ist nur noch alles ein großes Mysterium. Nun habe ich vielleicht bei euch etwas Sympathie für die Sadduzäer geweckt? Ich weiß es nicht. Noch nicht ganz gelungen, weil die wollen ja Jesus auf die Probe stellen. Also wir sind ja immer noch auf Seiten von Jesus. Okay, die stellen die Frage, die wenden ein, es gäbe keine Auferstehung. Nun haben wir in der Zeit einen besonderen Gedankenkonflikt. Und zwar ist es wirklich so, dass in den ersten Büchern der Bibel von ewigem Leben und Auferstehung kaum die Rede ist. Das gab es für die Juden oder für das israelische Volk nicht. Das war undiskutabel. Das war nicht sachgerecht. Sie hätten es haben können, denn Mose ist doch im ägyptischen Reich aufgewachsen. Und er hat alle ägyptischen Bräuche studiert gehabt. Und er hat sein Volk rausgeführt aus dem ägyptischen Reich und hat quasi es eingesetzt in einen eigenen Stand. Er hat diese Begegnung mit Gott auf dem Berg gehabt. Und er gründet sich auf eine alte Erfahrung. Und da war noch der brennende Dornbusch. Und dieses Volk hätte ägyptische Traditionen übernehmen können. In Ägypten gab es einen ausgefeilten, ausgeprägten Gotteskult. Sie hatten große Götzenbilder, sie hatten eindrucksvolle Tempel, sie waren von der Bauleistung her perfektioniert, das heißt zu der Zeit vielleicht schon gar nicht mehr so doll, aber das waren richtige Meister. Die hatten den Himmel studiert, die hatten Geschichten ohne Ende, die hatten unwahrscheinlich viele Überlieferungen, auch durch den unterschiedlichen Nil-Gruppierungen, die es gab. Also es gab die Seriellen, die am Oberlauf des Nils waren und die Gesammelten am Unterlauf des Nils, die hatten sich entwickelt und auch einen Auferstehungskult gehabt. Die kannten das. Aber das israelische Volk hat es nicht mit reingenommen. Und nun kommen die Pharisäer und die wiederum haben Gedanken mitgebracht aus der Exilzeit. Die ganzen Propheten, die geschrieben sind im Alten Testament, die wir lesen dürfen, bringen auf einmal neue Gedanken rein. Und sie bringen diese Gedanken als Ausspruch Gottes rein. Und so lesen wir zum Beispiel in Daniel, dass er sich schlafen legen soll bis er wieder auferweckt würde in der letzten Zeit. So lesen wir in Hesekiel, wie auf einmal aus toten Gebeinen ein Volk, das tot ist, auf einmal wieder Leben entsteht und aufbricht. Und so kommen immer mehr auch Gedanken hinein der Auferstehung. Und nicht nur das, der Karl Jaspers, ein Geschichtsforscher, bezeichnet die Zeit zwischen 800 vor Christus und 200 vor Christus als so eine sogenannte Achsenzeit. Das gab es nicht nur im israelischen Gebrauch, sondern das gab es durch ganz Asien durch. Das gab es bis nach Japan runter. China hatte Konfuzius und die Iraner, die hatten den Zarathustra. Die Perser, die hatten einen spannenden Kult. Und alle pflegten darüber nachzudenken, was passiert denn nach dem Tod? Was ist denn da? Das Leben, wie wir es sehen in der Natur, geht doch weiter. Warum soll es persönlich nicht weitergehen? Und dann werden diese Fragen in diesen ganzen riesigen Regionen bewegt, als wenn so ein gigantischer geistiger Aufbruch der Welt stattfindet. Und das 500 Jahre vor Jesus. Und so verstehe ich auch diese Frage, diesen Konflikt, der dargestellt wird, als einen weltumspannenden Konflikt, den die Sadduzäer hier aufrufen. Und zwar machen die Sadduzäer Folgendes. Sie karikieren jetzt diesen Konflikt anhand einer konstruierten Geschichte. Vielleicht war sie auch so passiert. Jedenfalls ist sie so schön, dass sie sehr gut taugt, um diesen Konflikt deutlich zu machen. Und ich lese weiter. Sie sagten, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und ist kinderlos, dass sein Bruder die Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren nun 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite und der dritte nahmen sie, ebenso aber auch die 7. Sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau wird von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Ja, hier sprechen die Sadduzäer eine sehr deutliche Sprache. Und die christliche Welt ist ja auch überzeugt davon, dass es die Auferstehung gibt. Jesus Christus ist auferstanden, das sagt man sich zu Ostermorgen entgegen. Und daraus folgt Paulus, wenn Christus auferstanden ist, dann werden auch wir auferstehen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch unsere Hoffnung umsonst. Vielleicht halte ich jetzt diese Paulus-Aussage für etwas, es ist eine scharfe Logik, der ich weiß nicht ganz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das auch richtig verstehen. Also die Christen verstehen diese Auferstehung seriell, nacheinander. Zuerst stirbt man, also nach dem Leben. Und dann gibt es irgendwann und irgendwie eine Auferstehung. Und da gehen schon die Meinungen der Christen sehr auseinander. Da gibt es zum Beispiel welche, die sagen, ja, das passiert noch gleich. Es wird nur anders sein. Oder welche sagen, man ist wirklich weg. Und dann ist es quasi wie so ein Samenkorn, was aufbewahrt wird, wie in einer Samenbank, wird es rausgeholt und wieder erweckt. Und so gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen dazu. Jedenfalls merke ich, es ist alles andere als klar. Was ist denn mit der Auferstehung? Auch dieses Wort allein schon finde ich etwas vorbelegt. Vielleicht ist es ganz gut, mal anders zu übersetzen, dass es unbefangen klingt. Zum Beispiel, wie wäre es mit Wiederaufrichtung? Da passiert etwas, etwas stirbt und wird irgendwie wieder hergestellt, wieder aufgerichtet. Da lebt wieder etwas. Und wir wissen nicht, in welcher Art, in Dimension und in welcher Tiefe es geht. Ja, schauen wir mal. Jedenfalls, unsere Gedanken, die wir als christliche Gemeinschaft so schön stark pflegen, diese werden von den Sadduzäern karikiert. Tja, da sagen die, also wir könnten jetzt zum Beispiel fragen, gut, wir werden auferstehen am Ende der Tage. Ja, mit welchem Alter wirst du denn auferstehen? Wirst du dann 50 gewesen sein, 20, so ein junger Blüter oder 80 mit aller Lebenserfahrung? Welche Situation, welches Leben in dir wird auferstehen? Und wie ist es mit den Beziehungen, die du hattest? Wirst du eine Frau haben? Wirst du Freunde finden? Wirst du die alle wiedersehen, die du gekannt hast? Wo ja manche schon Horror haben. Ja, das sind Fragen, die diese Vorstellung durchaus karikieren und mal hinterfragen lassen, war denn das so gemeint? Was sagt Jesus dazu? Und das dürfen wir hören. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Er sagt also, dieses Prinzip, heiraten, verheiratet werden, Partner finden, weiß ich nicht, ob man diesen Schritt gehen kann, so weit zu denken, darüber braucht ihr euch keine Gedanken mehr machen. Dieses Prinzip ist hier auf der Erde. Ich möchte es mal schon vorweggreifend als Schöpfungsprinzip nehmen. Schöpfungsprinzip als ein Prinzip, welches sehr erdverbunden ist, welches wir in der ganzen Natur wiederfinden und in welchen wir verankert sind und nicht los können davon. Also schwer. Also nicht. Und das Himmelreichsprinzip ist ein Prinzip, welches über der Schöpfung steht. Es ist quasi eine Hierarchieebene höher. Deswegen muss es auch nicht alles ausprägen, was in der Schöpfung war, sondern es ist die Kreativitätsebene. Es ist die Ebene, die sich ausgedacht hat, wie Schöpfung sein kann. Die sich ausgedacht hat, wie zum Beispiel Leben vermehrt werden kann. Wie Menschen zueinander finden, wie sie heiraten, wie sie Partner finden oder wie sie in ihren Rollen zur vollkommenen Zufriedenheit finden, zur Erfüllung des Lebens. Und Jesus sagt weiter, dass aber die Toten auferstehen, hat Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Also der Herr ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also so ein Ahnenkult quasi schon. Da beruft man sich auf die Erfahrung der ganz Alten und sagt, den die als Gott als Höchsten anerkannt haben, das ist der Gott, der lebt. Und Jesus sagt diesen ganz bedeutenden Satz, er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Aha, Jesus ist wirklich der Überzeugung, dass Abraham, Isaak und Jakob leben? Also sind die schon auferstanden? Wäre doch mal interessant, drüber nachzudenken. Das würde natürlich so manche Theorie auf den Haufen werfen, aber lassen wir uns mal darauf ein. Jesus bezeichnet diese als lebend. Und er sagt, es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn sie nicht leben würden, denn dann würde ja ihr Gott ein Gott der Toten sein. Und damit wirft er die Argumentation der Sadduzäer über den Haufen. Der sagt, ihr geht davon aus, dass alles nacheinander passiert und dass das Leben in der Auferstehung genauso sein wird wieder wie hier. Ich aber sage euch, es wird anders sein. Der ist ein Gott der Lebenden. Und wenn jemand lebt, dann lebt er jetzt und hier. Und um das auch zu bestätigen, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass ja Jesus, als er auf einen Berg stieg und zwei seiner Jünger mitnahm, ist er jemand begegnet. Es war Mose und Elia. Und sie redeten mit ihm. Und sie planten mit ihm. Also quasi diese Himmelskreativplanungsebene. Und er sprach mit Lebenden. Was ist nun mit der Auferstehung, so wie wir sie uns vorstellen? Es ist wirklich, und das gebe ich offen zu, ein im Neuen Testament ein Hin und Her, ein Gezerre und Gekämpfe um Gedanken, wie sie denn wahr sein könnten. Und es fällt mir sehr schwer, dazu auch mit einer gewissen Sicherheit etwas zu sagen, aber so möchte ich doch zumindest Gedankenanregungen geben, wie man weiterdenken kann, wie man auch Texte verstehen kann und wie sie vielleicht auch ein Stück Wahrheit in das jetzige Leben reinbekommen. Denn ich würde mal sagen, was nützt uns denn der Gedanke an eine zukünftige Auferstehung, die vielleicht stattfindet? Sie kann uns jetzt trösten. Genau, sie kann uns jetzt trösten. Alles, was für den heutigen Tag nichts nützt, hat für unser Leben keinen Belang. Und so komme ich zu der vielleicht schon mal geäußerten These, dass die Ewigkeit und mit ihr auch die Auferstehung die Schwester des Heute und Jetzt ist. Das ist fast das Gleiche. Die Gegenwart, in der wir leben, dieser Augenblick ist Ewigkeit. Der morgige Tag schon nicht mehr, der gestrige auch nicht mehr. Dieser Augenblick ist Ewigkeit. Unglaublich. Wie kann ich sowas sagen? Ich muss mal die Mathematik bemühen, um das vielleicht deutlich zu machen. Also wenn wir so einen Zeitstrahl haben, dann haben wir die minus 1, die 0 und die plus 1. Die 0 ist die Gegenwart, klar. Plus 1 ist der morgige Tag, minus 1 ist der gestrige Tag. Und die 0, die gibt es eigentlich gar nicht. Die 0 gab es bis vor 100 Jahren, glaube ich, nicht in der Mathematik. Und die 0 ist wirklich eine ganz merkwürdige Zahl. Ich bin letztens wieder drüber gestolpert, ich habe ein Programm geschrieben. Und was macht dieses Programm? Es gibt Error aus, es gibt Fehler aus. Da habe ich irgendetwas durch 0 geteilt. Und das wisst ihr vielleicht, durch 0 teilen darf man nicht. Warum darf man das nicht? Weil es Ewigkeit ist. 0 ist Ewigkeit. Wieso? Ich rechne 5 durch 1 ist 5. 5, jetzt gehe ich mal langsam der 0 entgegen. 5 durch 1,5 ist 10. 5 durch 0,1 ist 100. Und je näher ich der 0 komme, umso näher komme ich der Ewigkeit. Und bei der 0 bin ich in der Ewigkeit. Okay, mathematische Spielchen. Aber vielleicht können Sie verdeutlichen, wie eng Gegenwart und Ewigkeit zusammenhängen können. Und wenn es so wäre, dann würde auch die Gegenwart in sich schon die Auferstehung tragen. Das heißt, ihr dürft heute hier auferstehen zu neuem Leben. Ihr dürft dieses Auferstehungsleben ergreifen. Jesus sagt selber, er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Da ist eine ganz enge Beziehung zum Höchsten. Und dieses Leben findet hier und jetzt statt. Jesus sagt nicht ohne, die Bibel sagt nicht ohne Grund, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Heute, dieser Tag. Schwer. Nun ist natürlich die Frage, was denn nun, Peter? Was bedeutet jetzt dir die Beziehung zwischen Mann und Frau? Willst du uns damit sagen, dass die keinen Ewigkeitswert hat? Das heißt, dass der Himmel um einiges ärmer ist als die Welt? Und weiter geht es. Wie ist es eigentlich mit der Beziehung zwischen Mann und Frau? Sind sie nun verschmolzen? Werden sie nun eine Einheit? Und könnte diese Einheit nicht auch in den Himmel tragen? Oder sind sie es nicht? Sind sie autonom? Bleiben sie einzeln? Wir lesen in den ersten Zeilen der Bibel, Und sie werden ein Leib sein. Und der Mann wird der Frau folgen, ja, so, also wie es ja auch immer wieder ist. Sie werden ein Leib sein. Sie werden eine Sehnsucht zueinander haben, zusammenzufinden, zusammenzukommen, ganz eng, ganz innig, um ein Leib zu sein. Und sicherlich ein Herz und eine Seele, auch das gehört dazu. Und dennoch gibt es immer wieder die Erfahrung, dass in einer Beziehung, in einer Zweisamkeit auch Abstand nötig ist. Wie sagte Khalil Gibran, lasst Raum zwischen euch beiden. Denn die Säulen des alten Tempels standen auch jeder für sich. Lasst Raum. Also beides. Es ist zum einen Verschmelzung, aber zum anderen auch Autonomität. Und damit sind auch manchmal Christen nicht klargekommen. Denn wie gern wünscht man sich, dass so eine Beziehung auch über den Tod hinaus lebt und Gestalt gewinnt. Und so haben zum Beispiel die Mormonen, also eine besondere Gruppe von Christen, die kennen die Eheschließung für die Erde. Und wenn sie sich denn in bestimmtem Maße bewähren, dann dürfen sie die Ehe nochmal auch für den Himmel schließen. Interessanter Gedanke. Ja. Und so gibt es aber auch andere Art und Weisen, dieses Grundbedürfnis der Schöpfung im Leben auszuprägen. Da haben wir zum Beispiel das Leben als Single. Wie kann denn das gelingen, wenn das so ein Schöpfungsprinzip ist? Und da sagt Jesus, na klar, wem es gegeben ist. Es ist eine Gnade, auch hierin leben zu können. Natürlich zieht alles irgendwo nach dem Partner. Aber es gibt noch mehr als die Partnerschaft. Und vielleicht kann man auch hier sagen, nimmt man nicht ganz so wichtig. Nimmt man ein bisschen Druck raus, denn es ist ein Schöpfungsprinzip, kein Himmelreichsprinzip. Aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ich finde spannend, wie der Goethe das ausdrückt. Der hat ein Stück geschrieben, das heißt Wahlverwandtschaften. Und da geht es um Eduard und Charlotte. Und die beiden mögen sich. Und nun gibt es da Drama ohne Ende. Und dann kommt ein Mittler. Und der Mittler sagt, die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild. Und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muss sie sein, denn sie bringt so vieles Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Also was man so hört, ja, in den Filmen, da ist ja voller Eheunglück immer, dann klagt man vielleicht auch und ist anstrengend und schwierig und man versteht sich nicht und die Erwartungen werden nicht erfüllt und was es nicht alles gibt, ja. Goethe, der alte Schlawiner, sagt, alles einzelne Unglück ist dagegen nicht zu rechnen. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit befällt. Und dann beliebt er sich, unglücklich zu finden. Und dann sagt er weiter, aber das ist doch nur eine Momentaufnahme. Lass die Zeit vergehen und man schätzt sich auch dieser Ungeduld, schätzt man sich für glücklich. Das sagt Goethe von der Ehe. Und wir wollen da mal genauer hinschauen. Sicherlich, es gibt auch noch andere Beziehungen der Partnerschaft und die gab es zu allen Zeiten in allen möglichen Schattierungen und Formen. Ich möchte darauf weniger eingehen, wobei es natürlich auch sehr interessant wäre, da mal einen Exkurs zu machen, zu sehen, wie läuft denn das auch noch anders? Wie kann man denn auch dort diesem Bedürfnis Rechnung tragen, ohne dass man gleich aus der Schöpfungsrolle fällt? Schauen wir uns dieses Schöpfungsprinzip einmal genauer an. Also ich habe gesagt, die Schöpfungsprinzipien sind sehr wohl erdverbunden. Wir sind alle mit eingewoben, wir können nicht raus. Das hatte zum Beispiel der Augustinus, ein alter Kirchenvater. Das war einer. Also zu seinen jungen Jahren war da so ein richtiger Draufgänger. Das war ein Frauenheld, das war alles, was man sich so an schlimmen moralischen Verwerfungen vorstellen kann, hatte der. Und seine Mutter war Christin und die hatte zu leiden. Und die hatte gebetet ohne Ende und Tränen vergossen. Und irgendwann kam sie zu einem Priester wahrscheinlich ihm wieder die Ohren voll geheult. Und da hat der Priester gesagt, eine Mutter voller Tränen kann nicht unerhört bleiben. Und der Augustinus machte eine Wandel hin, 180 Grad. Und er studierte Christus und er nahm die ganzen Fragen mit hinein und schuf ein gigantisches Werk. Und auch wenn ich manche seiner Schlussfolgerungen nicht so richtig nachvollziehen kann, war er zumindest so innig und treu dem Glauben verbunden. Und er hat darüber geschrieben. Und er hat über seine alte Zeit geschrieben. Und er hat geschrieben, wie er gelitten hat. Wie er immer wieder gesucht hat. Wie ihm das, was ihm so quasi die Schöpfungsebene bot, nicht Genüge getan hat. Wie der Durst immer größer wurde. Nichts hat gereicht, dem Leben Befriedigung zu geben. Und dann hat er Jesus Christus gefunden. Und dann wurde er umgewandelt. Hat eine andere Ebene kennengelernt. Spannend zu lesen. Ja, und diese Schöpfungsrolle, die möchte ich etwas näher beschreiben, weil sie uns wiederum hinführt in ein Himmelreichsprinzip. Die Schöpfungsrolle haben wir ganz einfach beschrieben. Es gibt weiblich, es gibt männlich. Die beiden finden zueinander. Dann kommt das Kind und dann gibt es mütterlich und väterlich. Und das Kind ist kindlich. Das ist die Schöpfungsordnung. Also männlich, weiblich, dann passiert was, dann kommt das Kind, dann kommen Mutter und Vater. Kurzform, ja, für Kinder vielleicht kann das durchaus auch hilfreich sein. Und nun erinnert sich vielleicht mancher von euch an diese Ordnung, die der Paulus gibt. Na, die Frau sei dem Mann untertan, stimmt's? Ja, was hat es damit auf sich? Ja, wir kennen diesen Satz vielleicht, aber wir hören nicht raus, was der Paulus noch sagt. Er sagt, seid einander untertan. Ehrt und achtet euch. Und so gibt es in diesem Bereich ein Prinzip. Das möchte ich mal kurz schildern. Brauche ich mal beide Arme. Es beginnt ganz oben bei, wo fangen wir uns eigentlich an? Wer war zuerst da? Henne, Ei. Das schwierige Problem. Beim Vater im Himmel, machen wir es wie Jesus, beim Vater im Himmel, er erschafft das Leben und erzeugt Söhne und Töchter. Und diese wiederum finden zueinander, wobei der Vater im Himmel so eher den Sohn anspricht und der Sohn als Mann die Tochter, die Frau an sich zieht und der Sohn seinen Blick, seinen Fokus als Mann auf diese Frau hat und die Frau natürlich zurückblickt, aber gleichzeitig vorwärts blickt, nämlich in die Zukunft, in die Nachkommenschaft. Und der Blick der Frau ist stärker in die Nachkommenschaft als der Blick des Mannes. Und so ist es nicht verwunderlich, dass gerade auch wenn Kinder da sind, dass Männer sich hin und wieder vernachlässigt fühlen, weil der Blick der Frau geht zu den Kindern hin. Wenn eine Frau wählen könnte im Krieg, Kind oder Mann, sie würde sich fürs Kind entscheiden und das ist gut so. Und da braucht man als Mann nicht ärgerlich sein. Das ist okay. Und das Kind wiederum hat einen Fokus auf die Mutter. Und das Kind wird sich aus diesem Fokus weiterentwickeln. Und so ist diese Unterordnung eigentlich nichts weiter als eine Lebensreihenordnung. Ja, das ist, wie beschrieben wird, das hat nichts mit Macht und mit wir sind die Stärkeren, wir sagen, was gemacht wird. Ist Quatsch. Das ist bloß Schwäche, mehr ist es nicht. Die Frau steht mitten im Geschehen. Und das muss ich mal sagen, weil die Reputation der Frau, die ist ja schon seit über 100 Jahren im Gange, aber irgendwie scheint es immer sehr herben Rückschläge zu geben, weil man erfasst das Wesen gar nicht. Und deswegen brauchen wir ein paar Beispiele. Also da gibt es zum Beispiel den Oberlin. Das war ein Pfarrer in einer Wüstengegend, so ein Bergtal war das. Und der hatte eine Frau kennengelernt, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt. Und das war ebenfalls eine ganz komische Sache, das war keine Liebe, das war einfach nur, ja, es muss sein. Das ist so vom Himmel deutlich geworden. Und dann hat er sie geheiratet. Und wisst ihr, wie der Oberlin als Pfarrer über seine Frau gedacht hat? Der hat ein Gebet gesprochen, als sie ihr Kind empfangen hat, also als ihr Kind geboren wurde. Lieber Gott, gib mir mein ganzes Leben lang Suppe aus Kartoffelschalen zu essen. Aber lasse mir nur meine geliebte Frau. Ahnt ihr, welche Rolle die Frau in der Schöpfungsordnung für den Mann spielt? Wisst ihr, welche Würde ihr Frauen, welche Würde ihr mitbekommen habt? Und irgendwann ist seine Frau wirklich gestorben. Das war nach der Geburt eines Kindes. Sie hatten viele Kinder gehabt. Und dann hat er eine Vision, gleich einem wirklichen Erlebnis. Er schreibt, am 20. April erschien sie mir. Ohne jede Fremdheit. Ganz sie selbst. Bescheiden gekleidet. Wie sie es immer gewesen. Und diese Schlichtheit tat meinem Herzen unendlich wohl. Sie war umso viel größer als ich, wie ich es ihr gegenüber bei Lebzeiten gewesen war. Und als wir zusammen fortgingen, konnte ich kaum mit ihr Schritt halten. Sie eilte immer schneller, trotz meiner Bitte langsamer zu gehen. Sie gab mir zu verstehen, dass wir uns gleich einem Lamm Gott zum Opfer darbringen sollen, ohne Murren, bis ans Ende, bis zum Tod. So eine Vision haben Männer von Frauen. Und ihr könnt ja sagen, okay, das war ein Pastor, der war ja schon ein bisschen weich durchs Christentum und der, wer weiß, was das für einer war. Ich habe noch eine andere Geschichte, nämlich von einem richtigen Haudegen. Der war Generalfeldmarschall. Er war in der Regierung von Bismarck drin. Er hatte viele Schlachten gesehen, viele, viele Tote gesehen. Da war so ein richtig harter Knochen. Es war der Albrecht von Roon. Er schrieb 1871 seiner todkranken Gattin Anna Roon, geboren Rogge. Und diese Gattin war jetzt nicht mehr die jugendliche Schönheit, ja, sondern sie war eine alte Frau. Das darf man nicht vergessen. Er schrieb ihr, siehe, viele Briefe habe ich mit Tränen geschrieben. Aber jetzt sage ich dir offenen und freien Antlitzes, wenn du von mir gehst, du mein Weib, du, in der alles Glück dieser Welt, das Höchste, was die Erde geben kann, mir gegeben ist, dann muss ich ja noch suchen zu leben um der Kinder willen, deren Geschick wir auf uns genommen haben. Aber ich kann dann doch nur noch leben in dem Gedanken, deiner würdig zu sein, in deinem Geist zu wirken und dir zu folgen zu herrlicher, unauflösbarer Wiedervereinigung. Denn du bist mein Leben hier und dort. Du bist mein All. In dir erst bin ich wirklich. Gott mit uns, mein geliebtes Weib. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Männer, was ist hier los? Was passiert wirklich? Und so haben wir Schöpfungsrollen, die sich quasi uns aus dieser Konstruktivwelt, also aus dieser Welt der Konstrukteure und der Phantasten, der Himmelswelt, angeboten werden. Sie werden uns quasi gleich einem Teppich ausgerollt. Diese Rollen, männlich, weiblich, väterlich, mütterlich, kindlich, sind Rollen, die jeder Mensch in jedem Augenblick seines Lebens wahrnehmen kann. Schwere These. Beobachtet Kinder. Kinder spielen sobald sie anfangen können, sich zu äußern, all diese Rollen durch. Und dann gibt es Situationen, dass man bei einer Rolle lieber bleibt, lieber hängen bleibt. Und dann spielt man diese intensiver. Und gewöhnlich ist es so, dass Mädels gerade diese Mutterrolle enorm mögen. Aber auch diese Mädchenrolle, diese sich schmücken Rolle, sich schön machen, Würde, sich selbst Würde geben. Ja? Oder die Jungs, wie die auch jetzt mal das Schwert in die Hand nehmen oder den Stock als Pistole nehmen und zwar ihr eigenes, und zwar ihre Familie quasi, verteidigen vor dem Feind, der da vorne ist. Und dann aber auch gleichzeitig auch den Eroberer spielen können. Und so ist es auch, also ich kann mich noch so an meine Kindheit erinnern und vielleicht auch deswegen, weil mein Vati ein Foto davon gemacht hat, da sitze ich, was weiß ich, unter einem Balkon, unter einer Decke und dort habe ich für meine vielen Kuscheltiere, habe ich mein kleines Servi ausgepackt und serviere jetzt Tee und Kuchen. Eine ganz typische Mutterrolle. Und ich habe sie wahrgenommen und ich war glücklich darin. Und bloß gut hat nicht irgendeiner von den beiden meiner Eltern gesagt, also Peter, das spielt man nicht als Junge. Bloß gut. Ich meine, war es schlimm? Hat es mir geschadet? Ich kann mich nicht beklagen. Oder letztens beim Pfadfinderlager. Ich hatte gerade meine Haare gewaschen und dann mussten die trocknen. Und dann waren die so halt ein bisschen lockerer, offen. Und dann sitzt so ein kleiner, verwegener Pfadfinder neben mir und lacht mich aus. Hahaha, du siehst aus wie ein Mädchen. Und er wollte nicht lassen. Ich dachte, woher kommt dieses Klischee? Woher kommt das? Und dann bin ich ärgerlich geworden, aber nicht, weil ich mich jetzt ausgelacht fühlte, sondern ich weiß schon sehr wohl, wer ich bin, sondern weil ich es nicht mag. Und dieses Klischee kam nicht aus christlichen Kreisen. Weil ich es nicht mag, dass Menschen in ihrer Erziehung, in ihrem Werden von Kindheit auf so eingeengt werden, dass sie Rollen nicht spielen dürfen. Es ist nicht in Ordnung. Warum? Weil diese Rollen den Menschen gleich dargeboten werden und je nachdem, erstens, wie man veranlagt ist, spielt eine ganz große Rolle. Klar, wenn ich als Mädchen geboren bin, dann habe ich einen Hang zu einer bestimmten Rolle. Als Junge geboren habe ich einen Hang zu einer bestimmten Rolle. Kann mehr oder weniger ausgeprägt sein, kann alles seine Vor- und Nachteile haben. Aber ich suche mir auch die Rollen, wie sie in der Gesellschaft gebraucht werden, wie sie in der Familie gebraucht werden. Und so ist es doch wichtig, dass jeder seine Rolle findet, die er spielen kann. Und jetzt kommen, ich höre schon so ein bisschen die Einwände, das ist ja gefährlich, das könnte jetzt auch zum Beispiel zu dem Gebiet der unzulässigen Sexualität führen. Ja? Ich frage mich, was ist zulässige Sexualität? Also das hängt damit doch wenig zusammen, weil die Rolle, die gespielt wird, ist eine geistige Ebene. Die Sexualität ist noch eine, wie soll ich sagen, eine Ebene tiefer, die durch die übergeordnete Ebene quasi instruiert und mit Leben erfüllt wird. Die Sexualität alleine ist etwas, was niemals glücklich macht in dem Sinne, sondern sie muss durchgeistigt werden. Sie muss gefüllt werden mit einer Rolle, die man annimmt und die quasi schöpfungsgegeben für einen passt. Und da ist es nur schlecht, wenn Menschen von Anfang an in der Erziehung sagen, das darfst du nicht. Genau in dem Augenblick, wo ich sage, das darfst du nicht, schaffe ich ein Tabu. Und dieses Tabu führt dazu, dass die Seele einen Bogen macht. Sie macht einen Bogen darum. Das kann zu Zwanghaftigkeiten führen, zu Unglück. Das kann sich ganz schwierig auswirken. Wichtig vielmehr zu wissen, dass diese geistige Ebene frei ist. Sie ist frei zu wählen. Die untere leibliche sexuelle Ebene ist nicht frei zu wählen. Aber die ist nirgends frei zu wählen, sondern die ist immer bestimmten Reglements auch aufgesessen. Das ist ein ganz weites Gebiet. Ich wollte es nur verdeutlichen. So ist zum Beispiel das weibliche Prinzip, und ich rede vom Prinzip, nicht, dass ihr Frauen jetzt alle so sein müsst. Es ist hingebend. Schön beschrieben in Dornröschen. Eine Frau umgibt sich mit einer Dornenhecke und sie schützt sich. Aber sie wartet auf den Prinz, der da kommt und diese Dornhecke zerschlägt. Und wehe, da ist eine andere Frau neben ihr, wo eventuell der Prinz hinguckt, dann wird sie enorm eifersüchtig. Dann solltet ihr mal sehen, was eine Furie sein kann. Die Frau oder die Rolle, die weibliche Rolle, sucht Würdigkeit. Und zum Beispiel eine Form, sich schön zu gestalten, ist eine Form, die Würdigkeit zu erhöhen. Ich finde, man sollte doch die Würdigkeit in sich spüren und der Würdigkeit angemessen durch ein Sein Ausdruck geben. Nichts ist schwieriger, wenn diese Würdigkeit überbetont wird im Äußeren und innerlich gar nicht da ist. Seid, Frauen, seid eurer Würdigkeit bewusst. Und ihr Mädels, sagt nicht gleich zu jedem Jungen ja, weil er muss sich eurer als würdig erweisen. Das ist Schöpfungsrolle. Und die Männer, die müssen erobern, die männliche Rolle, die muss erobern, die muss ein Schwert in die Hand nehmen und die Hecke zerschlagen. Und wehe, da kommt ein anderer, der daran will. Der wird aggressiv bedroht und da wird eine deutliche Grenze gezogen. Und die männliche Rolle ist die, dass sie einfach Schönheit sucht. Die überlegt nicht groß, die guckt nicht nach Würdigkeit, die sucht Schönheit. Und Schönheit ist etwas anderes als die körperliche Schönheit. Ich meine die Schönheit des Geistes. Und natürlich sucht der Mensch die Schönheit des Geistes im Weiblichen. Aber die ist überall zu finden, diese Schönheit. Die Schönheit ist mehr noch als ein Schöpfungsprinzip. Da geht es wieder in das Himmelreich rein, in die Gestaltungskraft. Ja, und dann kommt die väterliche Rolle. Und wie ist es, wenn einer den Überblick hat über eine Lage, über eine Familie und diese Familie bewahren möchte? Er markiert Grenzen, dass andere in seine Familie nicht reinkommen. Das ist wichtig. Und das väterliche Prinzip ist auch das Prinzip, einer konzentriert sich auf eine Sache. Das mütterliche Prinzip ist anders. Das mütterliche Prinzip ist eher ein Hineinfließen. Im Heiligen Geist erleben wir dieses Prinzip ganz stark. Also das ist schon das Himmelreichsprinzip, welches hier in das Schöpfungsprinzip reingegangen ist. Das Umfließen, das sich Auflösen in eine Familie. Nach außen hin, zum Feind hin, emotional, kämpferisch. Das weibliche Prinzip, es kann enorm viele Beziehungen knüpfen. Da staunt der Mann nur so. Es kann alles am Leben erhalten. Es versucht überall Frieden zu verbreiten. Es versucht sich auszukleiden. Es muss gar nicht wichtig sein, weil es weiß, es ist im Mittelpunkt. Und das ist nicht nur vielleicht in Familien so, die wir kennen, sondern das ist sogar in muslimischen Familien so, da, wo die Frauen gedrückt werden. Ich habe gefragt. Natürlich, die Frau ist Königin ihrer Familie. Und sobald der Mann in den Hoheitsbereich seiner Frau reinkommt, dann weiß er sich zu benehmen. Ist es im Normalfall auch dort so. Nur nach außen hin tun sie so ein bisschen. Und das kindliche Prinzip? Das kindliche Prinzip ist spielend. Spielend, aber auch herausfordernd. Mutter-Sohn zeigt eine große Innigkeit. Und Vater-Tochter zeigt, wie eine Tochter durch ihren Vater Würde empfangen kann. Wenn ein Vater sagt, Tochter, du bist wunderbar. Oder wenn eine Mutter sagt, Sohn, ich hab dich gern, ich hab dich lieb. Ich mag dich, entfalte dich. Und wenn der Feind kommt, dann weiß das Kind, es kann Schutz suchen. Bei Mutter, bei Vater. Und die Eigenschaften des Kindlichen sind Kreativität pur und Entwicklung, rasche Entwicklung. Und so haben wir jetzt dieses Schöpfungsprinzip beschrieben. Und ein Mensch kann jetzt aus diesen Rollen, die dargeboten werden, unterschiedlich nehmen. Und ihr müsst euch nicht schämen dafür, einmal eine andere Rolle zu belegen, als man vielleicht als die Gesellschaft erlaubt oder so. Also wie gern bin ich mal kindlich? Wisst ihr ja vielleicht. Aber ich kann auch schnell umswitchen. Oder wie mag ich es zum Beispiel auch bei Frauen, besonders auch bei Grit zu beobachten, wie sie aus der Rolle des Mütterlichen in die Rolle des Weiblichen switchen kann. Und zurück. Und wieder kindlich. Es ist wunderbar. Es ist toll zu sehen. Und das dürfen wir. Und so ist das Schöpfungsprinzip gegeben. Aber dieses Schöpfungsprinzip ist nicht von Ewigkeit. Es ist nicht so wichtig. sagt Jesus. Ja, der größere Zusammenhang, ist der. Jesus weist darauf hin, dass die Gemeinde, die Jesus Christus nachfolgen, wie Braut sind und Bräutigam. Er macht das in einem Gleichnis deutlich. Er sagt, das sind Jungfrauen. Und das sind nicht die Jungfrauen, die den Bräutigam heiraten, sondern das sind die, die ihn erwarten, um gemeinsam zu feiern. Auch da wird schon das sehr weit ausgelegt. Auch. Und diese Jungfrauen warten auf den Bräutigam. Und so versteht sich die christliche Gemeinde als Braut. Als Braut, die sich schön macht, die Würde empfangen will, die in Würde des Lebens leben will, die sich nicht unterbuttern lässt und klein machen lässt, aber sehr wohl demütig dienen kann. Die also ein Leben in der Schöpfungsrolle führt, um ein übergeordnetes Prinzip zu verwirklichen. Und dieser Jesus empfängt, dieser Jesus, der erhöhte Jesus, empfängt seine Gemeinde als Bräutigam. Er sucht die Vereinigung mit ihr. Die beiden werden zusammengeführt, und das ist Himmelreich. Sie werden zusammengeführt, um in die Ebene des Himmels gehoben zu werden. Und dort unter Gott, der alles im Allem ist, zu sein, ihn anzubeten, in seinem Reich weiterzuwirken, ich sage mal salopp, die nächste Welt zu erfinden, und dort der Erfüllung des Lebens entgegenzusehen. Und so ist die Bindungskraft zwischen Mann und Frau ein blasses Abbild der Bindungskraft des Himmelreichs. Und so ist das Himmelreich wie die schönste und anziehendste Sache, die es gibt auf der Welt. Und sie führt uns aus dem Schöpfungsprinzip hinein in eine höhere Ebene des Seins, in der großes Glück und große Erfüllung auf uns wartet. Und das dürfen wir heute, hier und jetzt empfangen. Und dazu segne uns Gott, der Vater. Amen.